Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Der Titel des jüngsten Frings-Buchs lässt aufhorchen, endlich alt. Ein spiritueller Reisebegleiter. Der Titel bringt die einen zum Lachen oder Schmunzeln, bei anderen führt er zu einer sich runzelnden Stirn. Thomas Frings ist kein junger Hüpfer mehr, aber er sieht auch nicht unbedingt aus wie ein Jahrgang 1960. Er ist und bleibt nach wie vor römisch-katholischer Priester, auch wenn es im Bistum Münster den einen oder anderen Konflikt gab, der dazu geführt hat, dass Frings keine Pfarrstelle hat. Er lebt jetzt in Köln, um die Ecke vom Deutschlandfunk, Luftlinie ca. 400 Meter, angeschlossen an ein Benediktinerinnenkloster. Frings tauft, traut oder bestattet Menschen. Auch ohne Pfarrstelle und quasi im Ruhestand, also ohne Ämter. Er ist auch karitativ und als Reiseleiter tätig und er schreibt. Thomas Frings, guten Morgen.
Guten Morgen.
Thomas Frings, wieso braucht es mit Blick auf das Alter einen spirituellen Reisebegleiter?
Da bin ich überhaupt drauf gekommen, nachdem ich gehört habe, irgendwo in einem Bericht gelesen, dass die WHO 4 Säulen der Gesundheit definiert hat. 3 davon sind sehr einleuchtend, psychisch, physisch und sozial. Aber als dann die 4. Säule genannt wurde, nämlich Spiritualität, da habe ich doch natürlich sehr aufgehorcht. Das ist mein Thema und spontan gedacht, Spiritualität wird für junge Menschen noch lange nicht die Bedeutung haben, weil die 3 anderen Säulen noch sehr tragfähig sind. Aber im Alter könnte diese 4. Säule umso wichtiger werden, weil die anderen 3 Säulen doch in ihrer Tragfähigkeit etwas nachlassen.
Aber es ist schon erstaunlich, dass eine Organisation wie die WHO diesen 4. Punkt benennt.
Das fand ich absolut überraschend. Ist eine rein weltliche Organisation. Sie hat also nicht etwas Geistliches oder was Religiöses, muss man sagen, definiert, aber Spiritualität als eine Haltung, etwas, was im Leben wichtig ist.
Herr Frings, nach dieser Ouvertüre, Ihr Buch liest sich auch dann gut, behaupte ich mal, wenn man die magische Altersgrenze noch nicht überschritten hat. Denn Sie schreiben durchaus auch mit Blick auf Jüngere. Da heißt es zum Beispiel, irgendwo im Alter sei alles erlaubt, nur nicht das Verdrängen. Altkluge Jugendliche seien leichter zu ertragen als unreife Alte. Warum?
Weil altkluge Jugendliche eine Sehnsucht ausdrücken. Sie wollen gerne in die Zukunft, sie wollen was wissen, sie wollen was erfahren, sie billigen sich das zu. Während die unreifen Alten ihre Geschichte verdrängen, ihre Vergangenheit verdrängen. Als ich 60 wurde, das war einer der Auslöser, um das Buch zu schreiben, war, dass ganz, ganz viele Menschen gesagt haben, es ist nur eine Zahl. Und förmlich 60 Lebensjahre einfach vom Tisch gewischt haben. Es ist nicht nur eine Zahl, es ist mein komplettes Leben gewesen bis dahin. Und nicht nur eine Zahl. Und hoffentlich ist da vieles drin passiert in dieser Zeit, was mein Leben schön gemacht hat, gut gemacht hat, auf was ich gerne zurückblicke.
Nochmal mit Blick auch auf Jüngere. Welche Formulierungen aus dem Mund älterer Menschen gehen gar nicht?
Das haben wir immer schon so gemacht, dafür bist du zu jung. Früher, das sollte man nicht zu oft gebrauchen. Wenn man gefragt wird, dann ist es gut, antworten zu können und auch Erfahrungen zu erzählen. Ich hatte eine Tante, die ganz hier in der Nähe vom Deutschlandfunkgebäude gelebt hat. Die hat so wunderbar erzählen können, der konnte man endlos zuhören, weil sie nie mit Moral und mit Vorschlägen, und das musst du auch so machen, erzählte, sondern einfach aus ihrem reichen Leben erzählte und ich allein deswegen viel davon gelernt habe.
Sie schreiben, Zitat, die Gesellschaft braucht Menschen, alte Menschen, die Lebensweisheit ausstrahlen, und Sie ergänzen, was wir mehr brauchen als Lehrmeister sind Lebensmeister. Das war offenbar Ihre Tante.
Das war eine echte Lebensmeisterin. Der Satz ist übrigens von meinem Spiritual, der 43 Jahre mich begleitet hat und Anfang dieses Jahres mit 88 gestorben
ist. Erklären Sie, was ein Spiritual ist.
Ein geistlicher Begleiter, der diesen Satz immer wieder gesagt hat. Ja, Jugend brauchen wir Lehrmeister, aber was die Gesellschaft und viele Menschen brauchen, sind eben Lebemeister, die aus einer Erfahrung erzählen. Man kann vieles lernen. Intellektuell können einem Jugendliche weit voraus sein. Sie können an vielen Stellen vieles mehr wissen. Aber Erfahrung kriegt man nur übers Leben.
Ihr Buch will definitiv Perspektiven aufzeigen und richtet sich wirklich gegen niemand. Dennoch, diese ewig Jungen, die nie altern wollen, die gehen Ihnen schon ein wenig auf die Nerven, oder?
Letztens bei einer Veranstaltung, wo jemand mit über 70 sagte, ich habe Angst vor dem Tag, wo ich nicht mehr in die Diskothek gehen möchte. Da habe ich gesagt, aber wenn du gar nicht mehr gehen willst, dann ist es doch auch gut für dich. Ich habe aber trotzdem Angst davor. Dann muss ich schmunzeln, sag aber nichts mehr dazu.
Thomas Frings, katholischer Theologe, im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft über sein Buch Endlich alt. Herr Frings, jetzt mal zu Ihrem Stil. Sie schreiben über das, was vielen so schwer fällt, ausgesprochen lakonisch. Finden Sie, dass das passt, wenn ich Ihnen Lakonie bescheinige?
Ein anderes Wort mit L hätte mir vielleicht noch besser gefallen, gewisse Leichtigkeit. Es soll was Erzählendes sein, es darf auch was Humorvolles sein, hoffentlich auch hier und da mit Tiefgang, aber nicht bitte nur Tiefgang.
Wenn ich sage, so wie Sie schreiben, das ist ganz und gar nicht der klassische Priester-Sound, ärgert oder freut Sie das?
Das freut mich. Ich höre das Positive daraus. Ich hoffe, dass man das hier und da bei einer Predigt nachher auch sagen kann. Da nehme ich mir Billy Wilder, den großen Regisseur, als Vorbild, der für die Filme gesagt hat, es gibt drei Regeln, die du beachten musst. Du darfst nicht langweilen, du darfst nicht langweilen und du darfst nicht langweilen. Das sind die einzigen, die du beachten musst. Ich glaube, beim Schreiben und beim Predigen auch.
Herr Frings, irgendwo in Ihrem Buch heißt es sinngemäß, es gehe im Alter nicht nur ums Vergehen, ums Vergängliche, das, was vergeht, sondern auch und vor allem um ein Werden und ein Wachsen. Wie kann das gelingen?
Es ist eine Zeit des Reifens und eine Zeit der Ernte. Man muss auch den Ertrag seines Lebens irgendwie einbringen in Erinnerungen, in Erfahrungen, in Erzählungen. Das ist eine Phase des Lebens. Natürlich ist das Sehen und das Wachsensehen vielleicht spannender, wenn man drauf guckt. Ich bin mir gar nicht so sicher. Mir gefällt diese Zeit auch des Erntens. Ich habe vor 3 Jahren das erste Mal, es ging um Internetauftritte, um Instagram, wie man richtig damit umgeht. So viele Fremdwörter kamen dabei vor, dass ich am Ende dieser Fortbildung gesagt habe, ich will das gar nicht mehr lernen. Ich war aber auch der Älteste, der im Raum war und habe gesagt, macht ihr das, das ist richtig, das ist gut, das ist wichtig. Aber ihr habt das so schnell drauf und ich werde niemals so gut sein wie ihr. Und es war ein schönes Gefühl, dass ich auf einmal sagen konnte, das brauche ich jetzt nicht mehr lernen, obwohl es wichtig ist.
Viele Menschen gehen ja, glaube ich, davon aus, dass Altern dann gelingt, wenn materieller Wohlstand gegeben ist, Begabung, wenn das Schicksal irgendwie einem nur Gutes getan hat, etc. pp. Ja, was sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden Faktoren, wie wir im Alter sein werden?
Der wichtigste Faktor ist die Haltung, die ich an den Tag lege. Natürlich würde ich als erstes auch sagen, eine gute finanzielle Sicherheit gibt einen ruhigen Schlaf. Genauso, wenn ich keine Schmerzen habe, ist es auf jeden Fall angenehmer. Niemand will Schmerzen haben. Aber wenn alles zu stark gesichert ist, kann man auch richtig träge werden und müde und die Wachheit geht verloren. Ich kenne Menschen, die haben äußerlich alles und sind trotzdem unzufrieden. Und ich kenne genauso, und ich glaube, das gilt für alle Menschen, Menschen, denen hier und da was fehlt und die trotzdem eine große Zufriedenheit ausstrahlen. Es scheint mehr an der inneren Haltung zu liegen als an den äußeren Umständen. Ich habe heute Morgen auf meiner kleinen Dachterrasse gesessen und habe in den Baum geblickt und eine Tasse Kaffee getrunken und denke, mein Gott, wie schön ist das, wie gut geht es dir. Und ich nenne ein Beispiel in dem Buch auch, ich gehe gerne zum Friseur. Und wenn ich zu meiner Martina gehe, einmal im Monat, ist er, sage ich immer, ich habe bei Ihnen einen Kurzurlaub gebucht. Ich genieße das vollkommen. Jetzt kann man sagen, mein Gott, wie oberflächlich ist das? Ja, es ist eine Kleinigkeit. Aber an den Kleinigkeiten sich auch erfreuen, hilft über manche Probleme im Leben hinweg.
Ein weiterer Vorschlag für ein gelingendes Altwerden, den Sie machen, Sie nennen das Fehlerfreundlichkeit. Die meisten perfektionieren sich ja zeitlebens. Warum ist das im Alter nicht mehr möglich? Warum geht das, Fehlerfreundlichkeit?
Vielleicht hat sich einfach so eine Menge Fehler angesammelt im Verlaufe des Lebens, wenn man aufmerksam sein Leben betrachtet, dass man auch feststellt, das und das und das ist dir auch schon mal daneben gegangen. Heute Morgen ist mir ein Fehler passiert. Einer, der mir noch nie passiert ist. Ich hatte heute Morgen eine Messe bei dem Schwesternkonvent, neben dem ich wohne. Und ich hatte die falsche Lesung gelesen und mich darauf vorbereitet. Und bei der Einführung habe ich einen Text also besprochen und erklärt, der gar nicht dran kam. Die haben natürlich gelächelt. Einige wussten das, merkten schon, nur ich merkte es nicht. Und ganz am Ende habe ich gesagt, ich glaube, es war das erste Mal in 38 Jahren, dass mir das passiert. Passiert ist, wenn es in 38 Jahren erst wieder passiert, bin ich bis dahin sicherlich tot.
Fehlerfreundlichkeit. Ja. Sie schrecken umgekehrt aber auch nicht vor dem zurück, vor dem viele andere zurückschrecken, zum Beispiel Besuche in Altenheimen, die mögen Sie richtig gehend. Ist das wahrscheinlich auch ein ganz guter Tipp, sich dem zu stellen, was dann womöglich auf einen zukommt?
Ja, mir hilft das. Ich mache bei einer sozialen Aktion hier in Köln mit. Alle Stadtteile gibt es so Elektro-Rikschas, also mit E-Bike-Rikschas, die an Altenheimen angegliedert sind. Man kann sich aber auch da als freilebender älterer Mensch anmelden und eine Rikscha-Fahrt buchen. Radeln ohne Alter heißt das. Und da mache ich mit und habe.
Also Sie sind dann als Rikscha-Fahrer?
Ich bin der Rikscha-Fahrer, also noch werde ich nicht gefahren. Noch sitze ich hinten drauf und radel alte Leute durch einen Stadtteil. Jetzt nächste Woche Samstag bin ich wieder dran. Und das macht total Freude, mit denen dann auch zu quatschen an einer Stelle. Im Park mal sitzen zu bleiben. Die dürfen wünschen, wohin es geht. Das hilft mir, mich darauf vorzubereiten. Und ja, ganz stark, ich gehe auch gerne auf Friedhöfe.
Thomas Frings, katholischer Priester im Deutschlandfunk. Nach der Lektüre von rund 50 Seiten ging mir die Frage durch den Kopf, wo bleibt die Religion? Im vierten Kapitel auf Seite 85 kommt sie dann, die Spiritualität. Wieso so spät?
Das hat was mit meinem Predigtstil zu tun. Ich bringe das tatsächlich immer sehr spät ein. Ich fange viel lieber bei dem Leben an. Das tue ich auch bei Hochzeiten, auch bei Beerdigungen. Ich fange sehr spät erst an, von Gott zu sprechen, weil ich der Meinung bin, das Allermeiste im Leben müssen wir selbst bewerkstelligen. Da hilft uns Gott nicht. Gott macht keinen Frieden und Gott nimmt nichts zu essen. Und Gott erzieht die Kinder nicht. Gott erarbeitet mein Gehalt nicht. Das meiste müssen wir selber machen. Wann kommt Gott ins Spiel? An den Grenzen des Lebens. Und dann will ich auch gerne über ihn reden. Das ist eben dann, wenn wir unser Leben nicht mehr halten können, wenn wir sterben. Oder auch, wenn wir den ganz großen Entwurf wagen bei den Hochzeiten. Wenn man sie auf Lebenszeit bindet, und das tun viele, ja, während sie noch zwei Drittel ihres Lebens vor sich haben, binden sie sich. Was ist das für etwas Großartiges? Und dann kommt für mich Gott wohl ins Spiel.
Sie beanspruchen Spiritualität nicht für die Kirchen. Überhaupt wird bei Ihnen die Grenze zwischen Religiösen und Atheisten nicht allzu eng gezogen. Das ist sehr durchlässig bei Ihnen. Ist das Strategie oder Überzeugung?
Das ist Überzeugung. Das ist eigene Lebenserfahrung und viele Gespräche bei Hochzeiten, bei Beerdigungen, wo Menschen von ihren Zweifeln, ihren Hoffnungen reden. Ganz nett ist immer dieses praktische Beispiel, was viele erlebt haben. Selbst die Atheisten, die mit dem Flugzeug in Turbulenzen kommen, fangen ruckartig an zu beten. Wenn dann die Frommen, die vorher gebetet haben, sich darüber lustig machen, sind die so wenig einfühlsam wie der Atheist, der sich vorher über den Frommen lustig gemacht hat. Ich glaube, die Grenzen sind wirklich fließend. Es gibt manchmal Momente, wo ich meinen Glauben fast verlieren könnte. Und in manchen Momenten finden auch Atheisten ihren Glauben.
Wie könnte für Konfessionsfreie eine Spiritualität für das dritte Lebensdrittel aussehen?
Vielleicht ist das kürzeste Gebet, das es gibt, Danke. Und das kann jeder sagen, das Wort Danke. Wenn ich in eine Dankbarkeit hineinreife im Alter, äußert sich für mich darin auch etwas Spirituelles.
Spiritualität hat dann aber auch jedenfalls im Raum der Kirchen was mit Transzendenz zu tun. Sie schreiben irgendwo von mir jetzt zugespitzt formuliert, die Kirchen hinterlassen zunehmend eine spirituelle Lücke. Sie kümmern sich ums Innerweltliche. Vor allem in Corona-Zeiten habe sich dies gezeigt. Wo sehen Sie umgekehrt die Chance?
Die Chance, ich bin jetzt im 38. Jahr Priester und ich kenne so lange, wie ich lebe immer diesen Satz, wie können wir die Jugend erreichen? Wie können wir die Jugend erreichen? Und ich habe klein bisschen schon von Anfang an immer die Befürchtung gehabt, dass man die Jugend deswegen erreichen wollte, damit es mit einem selber weitergeht als Kirche, wo es einem nicht um die Jugend ging. Und ich kenne eben noch die Phase, bevor die Kirche in diesen freien Fall gekommen ist, in dem sie seit einigen Jahren sich befindet, ohne jetzt näher darauf einzugehen, dass es immer hieß, ja, die Alten sind ja da und die kommen wieder. Auch die Alten jetzt nicht da sind, im Alter kommen die alle wieder. Wir sind jetzt in der Phase, wo die Alten nicht wiederkommen. Ich glaube, wir haben es verpasst, auf diesen Lebensabschnitt genauer zu schauen und was Spiritualität für das Alter bedeutet. Wir haben ja die Orte, die werden ja auch von Nicht-Religiösen aufgesucht. Und gehen Sie mal in den Kölner Dom vor die Schmuckmadonna. Ich glaube nicht, dass jeder, der dort eine Kerze angezündet hat, auch dabei gebetet hat, aber spirituell waren die meisten. Und manche gehen als Atheisten da rein, sind berührt von den kirchlichen Räumen, die wir haben, entzünden auch Kerzen und erleben da etwas. Wir haben ja ein irres Potenzial. Wir haben nicht nur die Räume, wir haben auch Jahrtausende Erfahrungen. Wir haben einen Schrank voller spirituelle Erfahrung. Ich glaube, ist für jeden was dabei.
Aber die Schranktür bleibt manchmal zu, ne?
Ja, die klemmt manchmal und vielleicht müssen wir da etwas offensiver zugehen, dass wir auch darüber sprechen. Das habe ich bei Corona vermisst. Es kam von den Kirchen der Hinweis, die Sonntagspflicht ist aufgehoben. Aber über die Sterblichkeit, die ja auf einmal so massiv in der Gesellschaft präsent wurde, wagte kaum jemand zu sprechen.
Und die, die es getan haben, zum Beispiel auch in dieser Sendung, die bekamen Rüffel.
Ja, ganz deutlich, ganz deutlich. Wolfgang Schäuble war für mich derjenige, der als erster dazu sich geäußert hatte. Er war selber auch ein alter Mensch damals schon. Das gab sehr viel Kritik. Ich war ihm sehr dankbar dafür.
Thomas Frings im Deutschlandfunk. Herr Frings, wer übers Altwerden schreibt, kommt nicht am Sterben vorbei. Wer so wie Sie bei engsten Verwandten oder Freunden ein gutes Sterben erlebt hat, der sieht anders in die Zukunft. Und ich lese aus Ihren Zeilen, dass Sie das als Geschenk erlebt haben. Oder wie würden Sie es formulieren?
Ich erlebe es grundsätzlich als Geschenk, was ich mit meinem Beruf eben zusammenhängt, dass ich ein Leben lang mit alten, auch mit sterbenden Menschen zu tun habe und mit dem Tod und der Beerdigung zu tun habe. Ich habe leichtes Sterben erlebt und ich habe auch extrem schweres Sterben erlebt. Ich erinnere mich hier an einen noch relativ jungen Mann, der elendig schwer an Krebs gestorben ist. Seine Frau da sich wirklich ausgeweint hat daneben, die hatten keine Kinder. Und in dem Moment, als er starb, sagte sie, so, jetzt haben wir es beide es geschafft. Und sie hörte auf zu weinen und es war wieder besser, auch in ihrem Leben. Es gibt alle Möglichkeiten und ich empfinde viele davon als ein Geschenk, dass ich sie erleben darf.
Was wünschen Sie mir und sich und möglichst vielen auf den letzten Schritten dieser Reise?
Wach gehen zu können. Ich möchte gerne bei Verstand sein. Ich habe wirklich Angst davor, vor Demenz und vor Alzheimer. Da muss ich wirklich sagen, das ängstigt mich. Da wüsste ich nicht, wie ich damit umgehen sollte, wenn ich das erlebe, bei mir und die ersten Erfahrungen machen würde. Deswegen möchte ich gerne sehr aufmerksam auch noch immer älter werden und auch dem Tod entgegengehen können. Mein Spiritual, um ihn nochmal zu erwähnen, hat das gemacht. Der hat, nachdem er da ein Gespräch geführt hat mit einem Mitbruder, den er auch viele Jahre begleitet hat, hat er ihm gesagt, so, Sie waren das letzte Gespräch, morgen beginnt mein Sterben. Und er hat ganz bewusst den Scheibeprozess eingeleitet, indem er sich entschieden hat, nicht mehr zu essen und nicht mehr zu trinken. Er hat das begleiten lassen, weil er gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Das hat er immer so gesagt. Ich kenne ihn nicht anders, dass er das so machen möchte. Er hat es so gemacht. Ich hoffe, dass ich selber auch ein konsequenter Mensch bleibe, je älter ich werde.
War das Suizid?
Das war selbstbestimmtes Sterben.
Jetzt überlegen Sie sich genau, was Sie sagen, denn die nächste Frage läuft quasi auf eine Nachricht hinaus. Thomas Frings, römisch-katholischer Priester, plädiert für eine Suizidregelung, die deutlich anders ist als das, was sich Bischöfe und Papst wünschen. Was wünschen Sie sich politisch?
Ich lehne eine Sterbehilfe nicht kategorisch ab, weil ich es für mich persönlich nicht kategorisch ausschließe. Ich habe gerade dieses Beispiel gesagt mit dem Alzheimer und Demenz. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagiere. Auch das ist eine Erfahrung. Vor ein paar Wochen noch eine alte Dame, hoch in den 90, die sagte, was ich noch möchte, ist jetzt eine Tablette. Ganz religiös, sehr dem Leben zugewandt, mit viel Freude, die sagte, jetzt möchte ich nicht mehr. Sie hat noch 3 Tage gelebt, ist dann gestorben. Erste Mal wurde ich konfrontiert damit, dass ein sehr wohlhabender Mensch, wo die Kinder ins Haus, im Mehrfamilienhaus gezogen sind, er war hoch in den 90, auch nach dem Geburtstag den Kindern, als die Enkelkinder weg waren, gesagt habe, ich habe einen Termin in der Schweiz, ich fahre nächste Woche in die Schweiz, ich werde sterben. Die Kinder haben auf ihn eingeredet ohne Ende, sagten sie mir dann beim Trauergespräch. Dann ist ein Sohn mitgefahren und es wurde deutlich, es hat nicht nur etwas mit Krankheit zu tun oder mit Armut zu tun, sondern der Mensch war weder krank, noch vereinsamt, noch arm. Er sagte einfach, mein Leben kommt an ein Ende, ich möchte nicht mehr leben.
Das heißt, Sie akzeptieren auch die Reise zur Sterbehilfe in die Schweiz?
Ja, sage ich ein Ja an der Stelle. Ich weiß um die Schwierigkeiten, deswegen ist es so wichtig, dass der Gesetzgeber darauf achtet. Ich kenne die Probleme aus Belgien und auch aus den Niederlanden, weil ich mich intensiv in den letzten Jahren immer wieder damit beschäftigt habe. Ich sehe die Gefahren, aber nur diese Gefahren und Grenzen aufzuzeigen und nicht die Grenzen auf der anderen Seite auch aufzuzeigen, wird dem ganzen Thema nicht gerecht.
Jetzt sind wir zum Schluss unseres Gesprächs bei der Sterbehilfe gelandet. Um den Bogen zurückzuspannen zum Anfang, was würden Sie Jüngeren empfehlen? Ist es da auch schon geistreich, sich auf eine Haltung vorzubereiten, die dann mündet in den Satz endlich alt?
Jetzt kommt darauf an, wo wir die Grenze von Jung und Jünger ziehen. Schopenhauer schlägt auch den jungen Menschen vor, sie sollten die Einsamkeit lernen. Das finde ich zu früh. Ich glaube, dass man in der ersten Lebenshälfte wirklich lernen muss, sich kennenzulernen, das Leben wirklich zu meistern und bis dahin auch ganz positiv aufs Leben zuzugehen. Wenn ich bei einer Beerdigung bin, spreche ich die jungen Menschen immer an. Ich sage, jetzt rede ich über was, das für euch noch nicht gilt. Das gilt erst für die nächste Generation, aber genießt das Leben, macht was drauf, es ist schön, es liegt in eurer Hand, ihr habt Fähigkeiten, findet die raus. Irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wenn ihr aufmerksam seid, wo man merkt, aha, es gibt auch noch was anderes. Den dürft ihr nicht verpassen, das ist kein einzelner Punkt, das ist eine Phase und ich glaube, das ist die Lebensmitte. Und ab da sich anfreunden damit, dass die Schatten länger werden, dass es nicht mehr nur noch bergauf geht, dass es aber was anderes gibt, was im Leben auch schön ist. Ich liebe die Geschichte vom Hans im Glück, der am Ende alles losgelassen hat und ganz glücklich ist. Ich arbeite daran, die letzten Dinge loszulassen.
Thomas Frings, katholischer Theologe und Priester, sein Buch Endlich alt, ein spiritueller Reisebegleiter, ist erschienen im Verlag Herder. 157 Seiten kosten 20 Euro. Thomas Frings, danke für den Besuch im Studio, danke für das Gespräch.
Danke für die Einladung.